Willkommen zu Broke & Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Step 15 schon, meine Freunde. Wird mal Zeit für Experimente hier, würde ich sagen. Folgendes ist die Idee. Immer wenn ich von einem Thema nicht genügend Plan habe, aber finde, dass es gerade absolut angebracht ist, drüber zu sprechen, dann suche ich mir jemanden, der sich mit der Scheiße auskennt. Im Zuge dieser ganzen Inflationsgeschichte ist es jetzt allerhöchste Zeit, mal über Gold zu sprechen. Da sagt man nämlich immer, dass das der klassische Inflationsschutz sei. Verstehe ich irgendwie nicht. Also habe ich mir Bora ins Boot geholt. Der war nämlich eine Zeit lang im Rohstoffbusiness unterwegs und kennt sich vor allen Dingen mit Gold und Silber gut aus. Außerdem war er in seinem früheren Leben mal Rapper. Also hole ich mir den Dude natürlich nicht einfach nur in den Talk, sondern standesgemäß ins Battle. Die Idee ist, ein Battle East Coast versus West Coast. West Coast steht natürlich für den Goldrausch, Kalifornien, 49ers. Den Part übernimmt Bora. East Coast steht natürlich für die Wall Street, Aktien. Das ist mein Part. Das schon mal vorab. Und jetzt let's get ready to rumble. Auf geht's, würde ich sagen. Herzlich willkommen bei Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Und ihr merkt schon, diesmal klingt alles ein kleines bisschen anders. Wir haben nämlich was vorbereitet. Und warum sage ich wir? Weil wir diesmal zu zweit sind. Ich habe mir überlegt, bei den Themen, bei denen ich nicht so gut Bescheid weiß, suche ich mir kompetente Interviewpartner. Und diesmal habe ich den Bora dabei, a.k.a. Booyah King B. Zumindest hieß du früher mal so in deiner damaligen Zeit als Rapper. Ist ja Grundbedingung, ganz wichtig, dass derjenige, der bei Broke & Broker spricht, nicht nur Ahnung von Börse hat, sondern auch von Rap. Aber wir wollen gar nicht über Rap sprechen, sondern über Börse, und zwar über das Thema Gold. In der letzten Folge ging es um Inflation. Man sagt immer, wenn es um Inflation geht, kümmern sich plötzlich alle um Gold. Gold als der klassische Inflationsschutz. Ja, also ich bin mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Erstmal, warum denkst du überhaupt, dass du der passende Ansprechpartner wärst fürs Thema Gold?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich sehr. Aber das war's dann, glaube ich, auch schon meinerseits mit den netten Worten, weil heute haben wir einen kleinen Battle ausgemacht. Ja, ich werde dich aber noch überzeugen von Gold und auch Silber heute im Laufe des Tages. Wieso bin ich denn der Richtige? Ja, ich bin der Richtige, weil ich mich schon seit über 10, 15 Jahren mittlerweile auch schon mit dem Thema Edelmetalle und Gold beschäftige im Speziellen. Und gerade weil ja jetzt die Inflation wieder angezogen hat, 4% in den USA offiziell, wir sind bei über 2% in Europa. Inoffiziell sind wir natürlich viel weiter oben, ja. Wenn wir uns einen Einkaufswagen voll machen mit allen möglichen Sachen, dann wissen wir auch, dass wir da vor einem Jahr viel mehr im Einkaufswagen hatten als heute. Und von daher kommt Gold ins Spiel, ja. Also das beste Beispiel, ja, um das mal so zu verfestigen, was ist überhaupt Gold, beziehungsweise wie kann es einem helfen, gegen die Inflation anzukommen, ist das Thema, wenn man sich vor 100 Jahren einen schönen Daimler geleistet hat, ja, also 1920, dann kann man jetzt nach 100 Jahren, obwohl sich die Technik ja viel weiter entwickelt hat und in diesem neuen Daimler ja so viel Neues an Chips und an technologischer Entwicklung ist, heutzutage immer noch einen Daimler für ein Kilo Gold, also sprich knapp 50.000 Euro momentan leisten. Da sieht man die Werthaftigkeit dahinter, da sieht man den Inflationsschutz dahinter. Natürlich ist Gold kein Allheilmittel, sonst würden wir uns jetzt hier nicht gegenüber sitzen, sondern in der Karibik mit einem Cuba Libre anstoßen. Aber Gold gehört zu jedem, ja, Portfolio, zu jeder Portfoliobeimischung mit dazu. Und deswegen freut es mich besonders, dass wir gerade mit dem Thema Inflation von letzter Woche hier nahtlos anschließen können, auch mit dem Thema Edelmetalle und Gold.
Ja, dann gehen wir doch gleich mal in den Battle-Modus. Du sagst es schon, hier nur ein normales Interview zu führen, ist für ein Hip-Hop-Börsenformat ein bisschen langweilig, also geht's los mit Battle. Ich sag, Gold ist scheiße aus dem Grund, dass ich, wenn ich mir damals eine Daimler-Aktie gekauft hätte, die natürlich heute viel besser stehen würde. Also ich bin ja der Aktienmann. Wenn ich sage, ich hätte mir damals Gold gekauft, kann ich damit mir heute einen Mercedes kaufen. Hätte ich mir damals Daimler-Aktien gekauft, könnte ich mir damit einige Mercedes kaufen.
Ist ein schöner Punkt, ist ein valider Punkt. Ja, bin ich auch bei dir. Das eine schließt das andere nicht aus. Also, natürlich sollte man das Thema Aktien auch gerade mehr denn je, auch im Thema mit dem Inflationsschutz und in der gesamten Portfoliobeimischung nicht untergewichten. Im Gegenteil, man sollte eher Gold und Silber als moderate Beimischung immer mitnehmen. Ja, also das bedeutet, klar, eine Daimler-Aktie vor 100 Jahren, die hat sich viel dynamischer entwickelt, hat aber auch mehr Volatilität. Das bedeutet mehr Schwankungsintensität. Das muss man natürlich aushalten. Gold gibt einem zwar weniger an Rendite, in Anführungszeichen. Man sollte aber auch Gold nicht als Renditeobjekt oder als schnelles Spekulationsobjekt sehen, sondern wirklich als dauerhaften Schutz des Vermögens. und somit als Beimischung eben im Portfolio. Und das eine schließt, wie gesagt, das andere nicht aus. Und von daher können wir auch gleich nochmal im nächsten Schritt natürlich auch auf Goldaktien, ja, oder Minenwerte natürlich auch nochmal zu sprechen kommen, weil da hat man dann nochmal einen schönen Hebel, wo man dann auch nochmal die Rendite ein bisschen mehr mit anziehen kann.
Ja, komme ich gleich zuerst mal zu dem Stichwort, das du mir gegeben hast, nämlich Schwankungen muss man aushalten, Gold schwankt doch auch.
Gold schwankt selbstverständlich auch, ist aber oft auch ein Kontraindikator. Wenn man sich mal letztes Jahr anschaut, im März, ja, der ganze Markt ist abgestürzt, Gold ist erstmal mit abgestürzt, komischerweise, hat dann aber auch mit nachgezogen, ja, und ist, war dann auf einem All-Time-High bei über $2,000 pro Unze. Das ist ja die Maßeinheit. Eine Unze sind 31,1 Gramm. Wird jeden Tag mittags im London Fixing eben festgelegt, der Preis. Und was aber da immer wichtig ist auch, dass man das sozusagen als zusätzlichen Baustein eben mit im Portfolio hat, wo man sagen kann, Mensch, das ist mein sicherer Hafen, das verliert nie an Wert, ob jetzt das Ganze auf Euro-Basis, auf Dollar-Basis ist, damals auf D-Mark-Basis, was haben wir nicht alles erlebt in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, leider auch Kriege, Krisen, Währungsreformen und unabhängig von einem Fiat-Wert, der ja im Prinzip nur auf Vertrauen basiert. Ja, also das heißt, wenn wir zum Bäcker gegenübergehen und sagen, ich hätte gerne einen Laugenzopf, dann geben wir da ein Stück Papier hin und das ist bunt bedruckt und der Bäcker sagt, ah ja, ich habe das Vertrauen in dieses Stück Papier, dass das was wert ist, deswegen bekommst du von mir 2 Laugenzöpfe. So, wunderbar. Ja, natürlich kann man nicht mit einem Bahn Gold jetzt momentan zum Bäcker gehen und sagen, hier hast du mal den Bahn Gold. Ja, ich hätte gerne deine ganze Bäckerei. Das funktioniert natürlich nicht, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, sondern man konserviert sein Vermögen, man geht raus aus dem Fiat-Geld und nimmt einen Teil von seinem Depot, 10%, 15%, vielleicht 20%, je nachdem, wie man aufgestellt ist, und investiert eben in Gold. Und Silber ist auch eine spannende Geschichte. Kommen wir bestimmt auch noch dazu.
Kommen wir auch noch zuerst mal zum Fiat-Geldsystem. Habe ich, glaube ich, meines Erachtens in den letzten Ausgaben noch nicht erklärt. Das ist das Geldsystem, in dem wir eben drin sind. Fiat vom lateinischen Fiat Lux, es werde Licht. Also Geld, was sozusagen einfach geschaffen wird. Das, was wir hier an den Banken sehen, du kannst hingehen und sagen, ich leih mir mal Geld und dann wird nirgendwo Geld abgehoben, sondern einfach auf dein Konto gutgeschrieben und das Geld ist plötzlich da. Genauso schaffen die Notenbanken jeden Tag große Mengen Geld. Das nur als Hintergrundinformation für Fiat-Geld. Das andere, was man vielleicht noch erklären sollte, ist die Unze. Komische Einheit, wir haben ja ein anderes System. Wie viel ist eine Unze?
Eine Unze sind 31,1 Gramm. Das ist eben der Wert, der eben bei diesem London Fixing mittags immer jeden Tag festgelegt wird. Das ist die Maßeinheit, in der ja quasi der Goldwert festgelegt wird. Ja, natürlich gibt es auch kleinere Einheiten von 1 Gramm bis 1000 Gramm bis 1 Kilo bis 10 Kilo. Ja, das ist eigentlich beliebig anpassbar. Aber so die Maßeinheit dessen anhand des Preises des Goldes ist immer diese Unze. Das ist so ein Richtwert, der sich eben über die Jahre etabliert hat.
Wer legt den Preis fest beim London Fixing?
Ja, beim London Fixing ist es eben so, dass es im Prinzip der Preis ist, der täglich eben an der Londoner Stock Exchange eben festgelegt wird, ja. Aber der variiert natürlich auch tagesaktuell, wie bei allen Aktien oder anderen Vermögenswerten, eben anhand Nachfrage und Angebot, anhand wie viel Käufer gibt es, wie viel Verkäufer gibt es täglich. Und von daher ist das natürlich nur ein Wert, der immer mal als Sichtwert mittags festgenommen wird, damit man eben den statistischen Vergleich hat über die Wochen, Monate und Jahre hinweg. Nichtsdestoweniger variiert natürlich und schwankt der Preis auch tagesaktuell auf jeder Basis, Dollar, Euro, völlig egal.
Ein Angebot und Nachfrage ist ein guter Punkt, den ich, glaube ich, auch mal noch aufbringen will. Man sagt ja immer, Gold ist endlich, es gibt nur so und so viel Gold auf der Welt. Da sagt man immer, bis zur Kante des Eiffelturms geht nur das Gold, was es auf der Erde gibt. Aber ich meine, es gibt doch Goldminenunternehmen, über die sprechen wir gleich noch, die schürfen Gold ohne Ende. Also so endlich ist das Gold ja auch wieder nicht. Und das Gold, was wir auf der Erde haben, es gibt doch genügend Gold für alle. Also wo ist da das Problem?
Ja, also das Thema ist das. Natürlich kann man Gold auch recyceln, ja. Also das heißt, man kann ja sein Gold, wenn man jetzt Schmuck hat, ja, von der Oma und sagt, Mensch, ich will das jetzt mal zu barer Münze umwandeln, da kann man natürlich zu seinem Goldhändler gehen und sagen, hier hast du mal eine Kette oder einen Ring, dann wird das eingeschmolzen, dann wird das auch recycelt, ja, dann gibt's die sogenannten Scheidekosten, die dahinter sind, also das bedeutet, das wird ja dann chemisch getrennt, also dann ist ja auch ein Teil Kupfer zum Beispiel mit drin, ja, und ein Teil auch Silber wird dann rausgezogen, ja, also das heißt, Gold kann recycelt werden, das ist ein Teil, auch ne, Thema ESG, ökologisch nachhaltig, dass man da nicht unbedingt immer neue Vorkommnisse angraben muss, ja, aber das Thema ist eben, ja, es ist nichtsdestoweniger endlich, weil es gibt ja nur in verschiedenen Ländern dieser Welt, gibt es ja Goldminen, wie zum Beispiel Südafrika, USA, Australien oder Kanada und man kann ja auch nicht bis zum Erdkern durchbohren, ja, also irgendwann ist das Ganze eben auch erschöpft. Und was ich auch spannend finde, ist, jetzt ist ja nicht nur Otto Normal gefragt, der jetzt sagt, naja, ich nehme mir jetzt mal eine Unze Gold nach Hause, habe jetzt ein bisschen Fiat-Geld zu einem echten Sachwert umgewandelt. Nee, die Zentralbanken, wir hatten das Thema, die erschaffen ja nicht nur aus dem Nichts Fiat-Geld. Nein, sie sichern sich ja auch selber ab, indem sie in ihrem Keller ja selber auch noch Goldbarren tonnenweise gelagert haben, mehr denn je. Und nicht nur die Zentralbanken, auch die Staaten. Deutschland hat ja so viele Goldvorkommnisse, also dass man eben auch sehen muss, dass da ja auch immer ein Absicherungseffekt ist. Also das heißt, für Otto Normal, ja, der jetzt auch ein bisschen Gold für sich nach Hause haben will, also solange die Staaten und die Zentralbanken kein Gold verkaufen, gibt es auch gar keinen Grund, wieso man selber nicht auch Gold besitzen sollte. Weil wenn die das machen und das für richtig erhalten, dann muss es für Otto Normal ja auch richtig sein.
Also ich stelle fest, erstens, haha, er hat Scheide gesagt. Zweitens, ja, Notenbanken haben natürlich andere Kohle am Start als jetzt der herkömmliche Broker-on-Broker-Hörer. Ab welchem Betrag lohnt es sich denn, Gold zu kaufen? Wenn ich jetzt 100 Euro übrig habe, ja, damit kriege ich ja nicht viel Gold. Also eine Unze kostet um die 1500 Dollar? Euro?
Euro,
genau. Ja, die muss man erstmal übrig haben.
Richtig, aber man kann ja auch mit kleinen Beträgen einen Sparplan machen. Das bedeutet, man kann ja zu seinem Edelmetallhändler des Vertrauens oder zu seiner Bank XY gehen oder aber durch externe Anbieter, die es ja auch gibt in Deutschland, gibt es ja sehr viele, auch sehr viele seriöse, die wirklich nachhaltig wirtschaften im Sinne des Anlegers, für 100 Euro im Monat einen Sparplan machen. Ja? Und da muss man eben aufpassen, zu welchem Preis bzw. in welcher Einheit wird denn gekauft. Weil der eine Händler, der bietet dir einen Grammpreis an. Und man muss wissen, je kleiner die Einheit ist, also Gramm ist ungefähr bei 60 Euro, ja, Kilo ist bei momentan knapp 50.000, also 49.000 Euro. Da sieht man, je kleiner man geht von der Einheit, umso höher ist der Aufpreis, den man zahlt. Das heißt, wichtig ist zu vergleichen, welcher Anbieter kann mir denn für 100 Euro einen besseren Preis, also eine bessere Einheit geben. Also das heißt, der kauft ja in höheren Volumina ein, also kann das durchaus auch mal sein, dass er einem den Kilogrammpreis natürlich gestückelt runter auf die 100 Euro, die man eben im Monat dann anspart, eben anbietet. Und das ist wichtig dann zu vergleichen. Ja, und somit kann man auch mit kleineren Beträgen Monat für Monat, wie mit einem ETF-Sparplan zum Beispiel eben auch, als Beimischung sich Edelmetalle, Gold und Silber zum Beispiel ganz entspannt ins Depot legen. Und man muss es ja noch nicht mal zu Hause haben. Ja, wenn man jetzt Angst hat, Mensch.
Das wäre jetzt genau meine Frage. Bei diesem Sparplan kriege ich dann jeden Monat so einen Briefumschlag mit so ein paar Krümelchen Gold geschickt.
Nee, das ist nicht der Fall. Man kann sich natürlich immer mal wieder, wenn man denn das Edelmetall zu Hause haben wollte, das zwischenliefern lassen. Ja, die Möglichkeit besteht. Aber man sollte eher darauf, sage ich mal, aus dem Sicherheitsaspekt, dass man zu Hause nicht unbedingt auch kiloweise Gold haben möchte zum Beispiel oder auch nicht im Garten verbuddeln will, ja, und einfach das Risiko auslagern will, vielleicht die Variante wählen, Mensch, ich lagere das aus in dem Hochsicherheitslager, entweder in Deutschland, in der Schweiz oder auch in Liechtenstein, die Möglichkeit gibt's, aber es ist ja trotzdem wieder so personalisiert. Also das heißt, wenn man das anspart, ist man sich sicher, Mensch, das ist physisch da, da ist ein Wirtschaftsprüfer dahinter, der hat das gesehen, man kriegt ein Zertifikat mit seinem Namen drauf, mit dem genauen Wert, was man eben entweder mit einer Einmalanlage einmalig gekauft hat oder monatlich anspart und man weiß, Mensch, das ist in sicheren Händen und ich komme jederzeit trotzdem, wenn ich es will, jederzeit ran.
Aber ist es denn so? Also wir wissen ja in der Vergangenheit, dass verschiedene Staaten schon solche Sachen gemacht haben, wie zu sagen, alles Gold, was in diesem Land ist, gehört jetzt dem Staat. Zack, boom, peng, enteignet. Wenn ich mein Gold jetzt in irgendeinem Tresor liegen habe, dann komme ich da im Zweifelsfall nicht mehr dran. Also wenn ich das mache, weil ich Angst habe, dass alles zusammenbricht, Gold als sicherer Hafen, hast du ja vorhin gesagt, ist so der Klassiker, wie man es immer nennt, Gold als sicherer Hafen. Ja. Also wenn ich das quasi aus Angst mache, weil ich Schiss habe, dass das ganze System zusammenbricht, dann sollte ich es ja lieber doch im Garten vergraben.
Ist ein guter Punkt. Es gab in der Vergangenheit auch schon 9-mal ein Goldverbot. So, mal angenommen, es käme mal wieder ein Goldverbot. So, was würde denn dann passieren? Ich glaube nicht, dass dann jemand, ne, der Vergleich ist zwar hart, aber Gestapo-mäßig an der Tür klopft und jetzt mal guckt, wo ist denn das Gold bei dir zu Hause, sondern wenn es ein Goldverbot denn gäbe, dann ist es eben so, dass man sagt, man darf kein Gold mehr für einen bestimmten Zeitpunkt kaufen und verkaufen. Aber ich glaube nicht, dass man dann sein Gold wiederum abgeben muss. Für die ganz Vorsichtigen gilt nach wie vor natürlich auch die Grenze von 2.000 Euro. Also bis 2.000 Euro kannst du immer noch, ohne dich registrieren zu lassen, irgendwie wo dann auch Gold für dich kaufen. Dann kannst du es auch im Garten verbuddeln, ne? Also 2000 Euro täglich, ne? Also das heißt, wenn du jetzt für 10.000 Euro eigentlich Gold willst und nicht möchtest, dass du irgendwo registriert wirst, dann kannst du an 5 verschiedenen Tagen für 2000 Euro natürlich Gold kaufen, dir sozusagen auch einen Durchschnittspreis meinetwegen auch entwickeln und dann auch, wenn du das möchtest, wenn du sagst, okay, du möchtest das nah bei dir haben, dann natürlich auch zu dir nach Hause holen. Das ist ja das Schöne. Der eine will es nah bei sich haben, die Möglichkeit gibt's mit einer Einmalanlage. Der andere sagt, naja, ich will jetzt erstmal Monat für Monat bisschen was ansparen, bisschen, ne, also Vermögen aufbauen dadurch und mir dann zum Beispiel auch zwischenliefern lassen. Ist für jedermann was dabei.
Jetzt habe ich den Leuten ja in den vergangenen Monaten und Wochen immer gesagt, Achtung Inflation, wenn ihr euer Geld unterm Kopfkissen habt, dann wird das quasi real immer weniger. Jetzt wird das Gold ja auch nicht mehr. Also Gold, man sagt immer, Gold zahlt keine Zinsen. Gold wird nicht mehr. Also warum ist Gold bei Inflation so eine gute Idee? Eigentlich ist es doch eine Scheißidee. Ist doch auch nichts anderes als Bargeld unterm Kopfkissen.
Ja, ist natürlich wieder ein guter Punkt. Bloß, man muss ja sehen, Fiatgeld, wir haben darüber geredet, ist beliebig vermehrbar. Ist aus dem Nichts. Die Illusion kann man aufblasen, wie man möchte, ja, bei Fiatgeld. Das ist bei Gold eben nicht der Fall. Nochmal, man kann nicht bis zum Erdkern durchbohren und man kann es bislang auch nicht substituieren und man kann es eben auch nicht bislang durch einen chemischen Prozess in der Hinsicht aus dem Nichts erschaffen.
Die Alchemisten dieser Welt, meinst du?
Genau, ja, genau. So, und deswegen ist es eben ein Wert, der nur begrenzt verfügbar ist, der durch sowohl Zentralbanken als auch Staaten als auch Privatpersonen eben dazu genutzt wird, dass man sein Vermögen in Anführungszeichen beziehungsweise sein Fiatgeld umwandelt in den realen Sachwert, den man anfassen kann und der schon immer eine Werthaftigkeit hat. Ich habe gesprochen vor 100 Jahren mit dem Daimler. Das war ein guter Punkt. Aber da kann man noch mehr nach hinten auch gehen, ja. Also noch in die Vorzeit mit der Tunika, ja. Also man konnte sich für dieselbe Menge an Gold im alten Rom eine Tunika leisten und für dieselbe Menge an Gold heute kann man sich einen Maßanzug schneidern lassen, ja. Ist ja das Äquivalent zu einer Tunika im alten Rom. Von daher sieht man wirklich, also das ist nicht wegzukriegen. Natürlich kann man sich immer die Frage stellen, Mensch, was ist denn überhaupt der Wert dahinter? Aber das kann man sich ja bei jedem Vermögensgegenstand natürlich. Es ist natürlich kein Produktiv. Kapital, wie bei einer Aktie. So. Aber es gibt ja auch Minenwerte, die börsengelistet sind, wie zum Beispiel eine Newmont Mining, Barrick Gold, First Majestic Silver, Wheaton Precious Metals, wie sie alle heißen. Ja, kann man sich selber noch genügend einlesen und informieren darüber.
Da kommen wir gleich genau. Mal zu Aktien. Bleiben wir erstmal noch kurz beim Gold an sich. Ja. Gold wird in Dollar gemessen. Welche Rolle spielen irgendwie die Währungen bei der Geschichte? Also wenn wir jetzt Gold als Versicherung, Gold wieder als Angstwährung nehmen, dann haben ja viele auch Angst davor, dass die USA kaputt gehen, dass der Dollar nichts mehr wert ist. Ja. Beim Euro ist die Gefahr vielleicht sogar größer, dass die Eurozone zerfällt und so weiter. Welche Rolle spielen denn die Währungen? Du hast jetzt vorhin gesagt, man muss auch immer dran denken, in was wird das Ganze gemessen? Ja, in Dollar wird's gemessen. Richtig. Was ist mit dem Dollar, mit dem Greenback? Wenn der mal am Arsch ist, was macht man dann?
Guter Punkt. Grundsätzlich werden alle Rohstoffe in Dollar gemessen und gehandelt, in US-Dollar. Das bedeutet, dass hier natürlich die Frage berechtigt ist, was passiert, wenn es den Dollar nicht mehr gibt? Kann das passieren? Ist nicht unmöglich? Wird's passieren in naher Zukunft? Ich denke nicht. Aber unabhängig davon, was haben wir denn alles schon gesehen in der Vergangenheit? Es gab ja 1000 Währungsreformen, ja? Deutsche Mark, Reichsmark, ne? Tausende von anderen Währungen, die in der Vergangenheit waren. Und es gab ja immer, und jetzt sind wir wieder bei dem Fiatgeld. Natürlich wird das Gold, die Edelmetalle und auch andere Rohstoffe in Dollar bemessen. Bloß, das ist ja nur ein Gegenwert, der täglich festgelegt wird. Also das bedeutet, der alleinige intrinsische Wert vom Gold und vom Edelmetall ist ja eigentlich auch unabhängig von der Währung. Das ist ja nur der, und jetzt kommen wir wieder zur Sache, zum Vertrauen, zu einem Geld oder zu einer Währung. Das basiert ja nur auf dem Wert, der ja das Vertrauen eigentlich, wo das Vertrauen hinterlegt ist, dass man dazu bereit ist, für eine Unze Gold heute 1.800 Dollar oder 1.500 Euro zu zahlen. Von daher sehe ich es eigentlich nicht so kritisch, welche Währung da dahinterlegt ist als Referenzwert, sondern einfach nur, das ist die Basis dessen, was eben heutzutage der Preis dafür ist, genauso wie der Laugenzopf bei deinem Bäcker ums Eck.
Das war Teil 1 des Gold-Battles East Coast versus West Coast. Und ihr merkt schon, dieses East Coast-West Coast-Ding haben wir irgendwie relativ schnell verloren. Deshalb hier nochmal ein Nachsatz dazu. Und wir haben uns vor allen Dingen so krass reingesteigert, dass es noch einen zweiten Teil geben muss. Und den wird es auch geben nächste Woche. Dieses übliche Torch-Anleger oder Flair-Anleger-Zeug ist auch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Aber ich habe mir dafür nochmal ein Zwischenstatement von Bora eingeholt.
So, liebe Broken-Broker-Gemeinde, jetzt habt ihr die Wahl. Ja? Wollt ihr mit Flair an der East Coast weiter an der Wall Street sein? Oder wollt ihr mit Torch investieren und mit den 49ers an die West Coast?
Edelmetalle gehören, denke ich mal, in jedes Depot und somit habt ihr die Wahl, auch nochmal einen Sicherheitsanker zusätzlich mit einzufügen. Wichtig ist anzufangen, Westside.
Teil 2 kommt nächste Woche, da geht's weiter. Teil 2 mit Gold als Versicherung, Schmuck, physisches Gold, Goldaktien, Gold im Crash und nach dem Crash, Silber, wo man Gold kaufen kann und natürlich die Auflösung. Wer dieses verdammte Battle gewonnen hat, to be continued. Bis dahin gebt mal Bescheid, wie euch ein solches Format gefällt. Gäbe ja noch ein paar andere Themen, bei denen ich nicht der absolute Experte bin. Peace out an der Stelle. Ciao.